Einheit. Einheit ist wirklich ein großes Thema. Und ich denke, jeder verbindet mit Einheit etwas ganz anderes. Der eine denkt bei Einheit an Zusammenhalt, Team, Geborgenheit. Der nächste denkt an Einheitsbrei, Einheitsgröße, Einheitslook und denkt dann dabei, dass die Individualität verloren geht. Wenn man sieht, was die Definition von Einheit ist, dann ist das eine als Ganzes wirkende Geschlossenheit, eine innere Verbundenheit. Und ich beschäftige mich heute in der Predigt damit, wo findet Einheit eigentlich statt? Was ist das, was uns eint? Gibt es etwas, was uns trennt? Und steht Individualität und Einheit wirklich im Widerspruch? Was sagt die Bibel dazu? Wenn man mal anfängt damit, was eint, egal ob das jetzt Ehe ist oder Familie, Freundeskreis, wenn da eine Sache ist, die eint, dann kann es eine Einheit geben. Muss nicht automatisch, aber es kann. Ich arbeite im Sozialdienst in der Altenpflege und jetzt, als Corona startete und wir hatten diesen Lockdown in unserem Haus, dann haben wir gemerkt, wir haben uns einfach in den Mittelpunkt gestellt, was uns jetzt eint. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, vielleicht auch seine eigene Meinung zu diesem Thema Corona. Und wir hatten nur eine Sache auf dem Schirm. Unsere Bewohner sollen infektionsfrei da durchgehen. Und jeder hat alles gemacht. Jeder hat sich geholfen untereinander. Es war eine Atmosphäre von, da ist eine Sache, die eint uns jetzt. Wir sind jetzt eine Einheit und wir geben Gas. Und es war eine ganz tolle Zeit. Es war ein ganz anderes Arbeiten, weil diese Sache, die uns geeint hat, im Mittelpunkt stand. Wenn das Bewusstsein da ist für diese eine Aufgabe, dann stellen wir auch individuelle Sachen dahinter zurück. Was bewirkt eigentlich Einheit? Ich habe eben gesagt, es war eine tolle Zeit, weil es eine Entschlossenheit, eine Geborgenheit, eine Stärke auslöst, wenn man ein Teil einer Einheit ist. Das gibt Erfolg, da ist eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel und es ist ein Team, auf dem die Sachen schultern. Also man macht es zusammen. So nach dem Motto, einer für alle, einer für alle, alle für einen. Und ich habe mich gefragt, ob es etwas gibt, was die Einheit stört. Und ich bin auf zwei Sachen gekommen. Das sind fehlende Kompromisse und es sind faule Kompromisse. Die beiden Sachen machen jede Einheit kaputt. Die fehlenden Kompromisse. Eine Einheit kann wirklich nur entstehen, wenn man für diese einende Sache auch phasenweise mal seine individuellen Sachen zurückstellt. Anders geschieht keine Einheit. Also phasenweise muss ich mal meine Bedürfnisse, meine Gefühle, meine Meinung zurückstellen und diese eine Sache im Blick haben. Man darf die Gefühle haben, man darf auch eine eigene Meinung haben, das ist nicht das Ding. Aber es muss phasenweise einfach hinten angestellt werden, weil sonst, wenn nur einer den Ton angibt und wenn immer meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen, dann kann keine Einheit entstehen. Das fängt schon in der Ehe an. Das ist in der Familie so, in der Freundschaft, in der Nachbarschaft, Gemeinde. Egal wo, in Vereinen, wenn einer den Ton angeben will und nicht mal bereit ist, zurückzustehen, geht es nicht. Also diese Beauftragung einer Einheit muss phasenweise höher stehen als die Individualität. Mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Ich bin Krankenschwester und in der Ausbildung habe ich auf Intensiv gearbeitet. Und es kam ein Mann mit einem Herzinfarkt, der völlig panisch war. Der hat um sich geschrien, der muss solche Schmerzen gehabt haben, dass wir ihn nicht behandeln konnten. Und wir standen fassungslos davor, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Und der Arzt guckt mich an und sagt, ich mache jetzt etwas, was ich nicht darf. Aber in dem Moment muss meine Beauftragung höher stehen als das, was ich darf oder nicht darf. Holt aus und gibt ihm eine Ohrfeige. In der Schockstarre konnten wir zugreifen, haben ihm Zugang gelegt und das lebensrettende Mittel gespritzt. Er hat uns hinterher nochmal zur Seite genommen und hat gesagt, das war etwas, was man nicht tut. Aber meine Beauftragung, Leben zu retten, war in dem Moment höher als meine Angst, der zeigt mich an. Ich mache etwas, was ich nicht darf. Das hat mich geprägt, auch für mein Krankenschwester-Dasein, immer wieder zu denken, was darf ich, was darf ich eigentlich nicht, aber die Beauftragung ist jetzt mal höher. Und manchmal ist das schon im Kleinen so. So ein gemeinsamer Urlaub, wenn sich nicht einer zurücknimmt, dann kann das schon mal ganz schön anstrengend werden. Jetzt fragt man sich, lohnt sich der Einsatz, wenn ich mich dauernd zurücknehmen muss? Ja, weil es gibt nichts, was so grandios ist, wie wirklich Einheit zu leben, in einer Einheit ein Teil zu sein. Und umgekehrt, eine gut funktionierende Einheit, da ist auch alle für einen. Das macht dann Einheit halt auch aus. Da ist eine Gemeinschaft und die nimmt auch mal phasenweise den einen, der vielleicht quer treibt, in die Mitte. Der einen, der vielleicht traurig ist, resigniert, nicht mehr kann, der nimmt ihn in die Mitte und trägt ihn durch. Das ist auch der Vorteil einer Einheit. Und wenn man Einheit mit Gemeinsamkeit übersetzt und von Gemeinsamkeit mal das Gemeinsam weglässt, dann bringt man nur noch Einsamkeit zustande. Und das ist das Gegenteil von Einheit oder Gemeinsamkeit. Das sind die Einzelkämpfer, die Eigenbrötler. Und wir haben gerade einen interessanten gesellschaftlichen Zustand, wo eigentlich jeder ein Individuum sein möchte. Ich, aber keiner will eigentlich auffallen und doch lieber mitschwimmen und keine Position beziehen. Und jeder, der Position bezieht, wird auch schnell gemobbt. Das ist eine ganz merkwürdige Situation gerade zwischen ich will ich sein und eigentlich möchte ich doch nicht auffallen. Das zweite sind die faulen Kompromisse. Ich habe neulich beim Einkaufen Einheitssöckchen gefunden mit einer Größe, da stand drauf, passend von 32 bis 42. Ich dachte, was ist das denn? Diese Söckchen sahen schon aus wie Söckchen, aber sie hatten keine Passform und sie hatten so einen hohen Stretchanteil drin, dass die Füße von 32 bis 42 reingepasst haben. Das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe, genau so muss Einheit sein. Sie hat einen bestimmten Rahmen, eine bestimmte Dehnbarkeit und in diesem Rahmen ist Spielraum für alle, die in der Einheit sind. Da hat auch die eigene Meinung dann Platz. Aber es gibt halt einen Rahmen. Wenn man einem Baby mit Schuhgröße 16 dieses Söckchen anzieht, dann fällt es ab. Und wenn ich einen Fuß mit 50 reinstecke, dann platzt es. Einheit hat einen Rahmen. Und jede Einheit, jede Gemeinde hat Statuten. Das sind Regeln, das sind schriftlich niedergelegte Sachen, die einen Rahmen geben für eine Einheit und die sind wichtig. Und diese Füße, die dann in den Söckchen stecken, die sehen völlig unterschiedlich aus. Die haben auch eine andere Schrittart und eine andere Gangart. Das ist nicht wichtig, aber es gibt einen Rahmen. Und alles, was diesen Rahmen sprengt, das sind faule Kompromisse. Und das macht Einheit kaputt. Das Bild, weiß ich, hat natürlich seine Grenzen, soll auch nur helfen. Aber mir hat es geholfen. Und jetzt schwenke ich um zur Einheit unter Christen. Auch da ist es dasselbe. Was die Einheit ausmacht, was sie trennt, was sie verbindet. Und ich habe einen tollen Abschnitt gefunden aus Epheser 4, 3 bis 6. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Darum sind wir, als seine Kinder, ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben nur einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Jetzt ist die Frage, welcher Geist ist da gemeint? Darüber hat Matthias Jordan letzte Woche gepredigt. Gottes Geist, seine Kraft. Gott selber ist schon Einheit, der dreieinige Gott. Und das ist der Geist, der in uns wirkt. Und ein Leib, das sind alle die, die wir an den Gott der Bibel glauben. Das ist eine große Einheit, eine große Gemeinde weltweit. Und die Frage, ein Herr, wer ist dieser Herr? Und da sagt uns die Bibel eine ganz klare Definition. Unser Herr ist der dreieinige Gott. Gott, der Vater, Schöpfer, König. Das ist Jesus, der Sohn, der Retter, Heiland, Befreier. Und das ist der Geist, die Kraft Gottes, mit der er in uns lebt und regiert. Das ist eine klare Aussage, wer unser Herr ist. Gott wird ganz klar in der Bibel erkennbar beschrieben, wie er ist, unser Herr. Das ist kein anderer Herr. Das ist kein anderer Herr der Religion, das ist unser Herr. Und uns verbindet ein Glaube. Ich bin in der evangelischen Landeskirche groß geworden und ich liebe dieses apostolische Glaubensbekenntnis, weil da alles drin ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Sohn. Ich glaube in den Heiligen Geist. Ich glaube, dass Jesus für mich gekommen ist, gekreuzigt wurde und auferstanden ist und dass das ewige Leben für alle die ist, die an ihn glauben. Das ist so klar, das ist unser Glaube. Und es ist eine Taufe, nämlich das öffentliche Bekenntnis zu diesem Herrn, zu diesem Glauben. Als sichtbares Zeichen für das neue Leben. Und es ist eine Hoffnung. Ich bin ein Kind Gottes, Gott an meiner Seite, in mir, vor mir und das ewige Leben vor Augen. Und das ist das, was uns Christen weltweit eint. Die Nachfolger von Christus. Das ist das, was unsere Statuten sind, was uns ausmacht, was uns eint. Und auch wenn andere vielleicht sagen, boah, das ist engstirnig. Andere Religionen haben doch auch. Ja, die haben ihren Herrn und wir haben unseren Herrn. Ganz klar umrissen. Wer ist unser Gott? Und jeder Verein braucht sowas. Jede Organisation braucht so etwas. Eine Ordnung, Statuten, wonach dieser Rahmen gegeben ist. Und unseres ist eindeutig die Bibel. Jetzt ist die Frage, gibt es etwas, woran man diese Christen weltweit erkennen kann? Irgendwie muss das doch Ausdruck finden. Ein Gott, ein Glaube, eine Hoffnung. Gibt es etwas, woran alle Christen auf dieser Welt erkennbar sind? Und ich muss dann an eine Uniform denken. Das ist so eine einheitlich gestaltete Kleidung als Ausdruck von Einheit. Das zeigt eine Zugehörigkeit und man wird mit dieser Uniform zum Funktionsträger. Also ich hatte damals in meiner Ausbildung eine Tracht an. Unsere Uniform als Krankenschwester hieß Tracht und ich konnte noch nichts. Ich war meinen ersten Tag auf Station. Aber die Patienten haben eher nach mir gerufen, weil ich sichtbar als Schwester erkennbar war, als nach denen, die schon 20 Jahre eigentlich Lebenserfahrung als Krankenschwester hatten, aber die hatten halt nur weiße Sachen an. Die waren nicht so erkennbar als Schwester. Ich mit meinem Häubchen, meiner Tracht war erkennbar. Ich fand das faszinierend, dass man mit einer Uniform plötzlich ein Funktionsträger ist. Und man erkennt an dieser Uniform sofort die Funktion. Also wenn ein Arzt im Arztkittel vor mir steht oder ein Kfz-Mechatroniker in seinem Blaumann, dann weiß ich, was er tut. Wenn eine Frau vor mir steht im Kleid und High Heels und sagt, ich bin Kfz-Mechaniker, lass mich mal ran, dann bin ich ein bisschen irritiert. Also eine Uniform zeigt ganz klar die Funktion. Und das ist völlig unabhängig von Status, Intelligenz, von Geld, von Wissen, von groß oder klein, ist völlig egal. Ich bin ein Funktionsträger dieser Sache, wenn ich meine Uniform trage. Ich weiß, mit Uniform gibt es auch Missbrauch, klar, aber ich rede jetzt mal von dem Positiven. Und diese Uniform ist die Frage, gibt es eine Uniform für Christen? Ich meine jetzt natürlich nicht die Kleidung. Aber gibt es etwas, woran wir weltweit erkannt werden? Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe? Ich glaube, ja, es gibt sowas. Und es sollte es geben. Ganz viele Stellen in der Bibel zeigen genau das klar auf, wie sich Christen auszeichnen sollten und wie unsere Uniform der Christen sein soll. Und es gibt wirklich sehr viele Stellen, unter anderem in dem Römerbrief, auch im Philipper. Und ich lese mal einen Abschnitt vor aus Römer 12 ab Vers 9, nach einer guten, also nach einer neuen Übersetzung. Eure Liebe muss aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Setzt euch unermüdlich für Gottes Sache ein. Lasst euch ganz vom Heiligen Geist durchdringen. Steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung. Ich überspringe ein paar Verse. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind, und seid gastfreundlich. Wenn Menschen euch das Leben schwer machen, so betet für sie, statt ihnen Schlechtes zu wünschen. Wenn andere fröhlich sind, dann freut euch mit ihnen. Weint mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun. Soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das sind jetzt Auszüge aus dem Römerbrief. Wer es nachlesen möchte, Römer 12. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen und ich als Christ erkannt werde als das, was ich glaube, wer mein Herr ist, mein Glaube, meine Taufe. Und ich bin Mitglied in einer kleinen Hilfsorganisation. Wir kümmern uns um Menschen in Sierra Leone. Und als ich das erste Mal vor 10 Jahren da war, sind mir die Leute hinterhergelaufen, weil ich weiß bin. Man sieht da nicht so oft Weiße und sie sind mir hinterhergelaufen wegen meiner Hautfarbe. Sie hatten Hoffnung, dass ich ihnen helfe. Ich weiß, es ging um meinen Geldbeutel. Aber ich bin nach Hause gekommen und habe gedacht, schade, dass mir hier in Deutschland die Leute nicht nachlaufen, weil sie mich erkennen, weil ich ein Hoffnungsträger bin. Ich habe Hoffnung zu geben und ich möchte so gerne an dem erkannt werden, was ich glaube. Und ich habe mich das in den letzten Wochen oft gefragt, hatte ich meine Uniform wirklich an? Manchmal bin ich lieber in Zivil unterwegs. Manchmal möchte ich gar nicht so gerne, dass Menschen mich erkennen als ein Nachfolger Christi. Verbreite ich Hoffnung? Ich habe das gedacht in Corona, wo alle in diesen Corona-Zeiten, wo alle so Angst hatten oder viele wirklich Angst haben und sich verschanzen. Bin ich ein Hoffnungsträger, der sagt, ja, ich halte mich an die Dinge, aber ich weiß, dass mein Leben in Gottes Hand liegt. Gott ist neben mir, über mir, unter mir und mein Leben, das ist meine gute Hoffnung, liegt in Gottes Hand. Gebe ich die frohe Botschaft weiter? Kann man an meiner Uniform sehen, dass ich geborgen bin in Gott, dass ich mich wertgeschätzt fühle, dass ich eine Hoffnung habe, dass der Geist Gottes in mir lebt und eine Kraftquelle ist? Ist es meine Uniform, dass ich mich mitfreue? Das ist auch so ein Zeichen der Zeit, dass viele sich nicht mitfreuen können, dass sie über andere negativ reden. Gibt es etwas an mir, wo Leute, wenn sie weggehen, sagen, warum war die so? Und sich fragen. Ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir, dass ich viel weniger zivil unterwegs bin, sondern richtig mit Stolz meine Uniform trage. Dass ich wirklich als eine lebendige Nachfolgerin von Christus erkannt werde. Dass nicht nur mein Name, ich bin Christ, ist ja schon mal mein erstes Merkmal, aber dass man das sieht an mir, irgendwie. Natürlich ist jeder ein Individuum. In dem, wie er Gott nachfolgt, ist es gut. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, das ist klasse. Und so wie ich bin, bereichere ich die anderen mit meiner Art, mit meiner Meinung, mit meiner Art, Dinge zu sehen, zu fühlen oder auch halt nicht. Das ist in Ordnung, aber irgendwie muss es doch sichtbar sein. Ich springe mit einem Beispiel wieder nach Afrika. Da tragen die Kinder alle eine Schuluniform und meistens nähen die Mütter die selber. Und die sind so unterschiedlich, es ist super. Also die eine Krawatte hat 1 Zentimeter Breite und die andere 20 Zentimeter Breite, weil sie halt nicht gut nähen können. Aber es ist ganz egal, Hauptsache die groben Merkmale, dass die Hose und das Oberteil und die Krawatte da ist und dass die Farben irgendwie passen. Das ist wichtig. Und das ist für mich irgendwie so ein Zeichen gewesen, genau so ist es. Wir Christen sind so unterschiedlich, unsere Uniform sieht so unterschiedlich aus, aber bestimmte Merkmale müssen doch da sein. Die sollten da sein und wir können Mut haben darauf zu drängen auch, uns untereinander Mut zu machen, zu sagen, lass raus. Zeig, an wen du glaubst, ein Herr, ein Gott, eine Hoffnung, eine Taufe. Und auch hier ist es wieder, sind es genau die beiden Punkte, die uns Christen die Einheit rauben. Das sind die fehlenden Kompromisse, wo wir zuerst auf das Trennende gucken, wo wir immer sofort auf das Trennende gucken. Wo eine Gemeinde anders ist als die andere, der Lobpreis ist anders, der Ausdruck ist anders, die Bestuhlung ist anders, die Beleuchtung ist anders. Und darauf gucken wir. Aber wir dürfen auf das Einende gucken. Und wenn das Einende im Mittelpunkt ist und noch im Zentrum ist, dann ist alles Trennende doch eigentlich Nebensache. Und dann darf ich auch meine eigene Meinung zu Dingen haben. Trotzdem trennt es mich nicht von dem, was bei uns im Mittelpunkt steht. Und das ist Jesus im Zentrum, wie unser Name schon auch sagt. Und das Zweite sind die faulen Kompromisse. Wir sollten immer wieder prüfen, ob das auch noch im Zentrum steht und im Mittelpunkt steht, was das Einende unserer Gemeinschaft ist. Ich denke mir immer, wenn ich in einem Kaninchenzuchtverein bin, wo aber nur noch gekegelt wird, auch da muss ich einfach fragen, was ist eigentlich das, was uns hier eint? Wir wollten gemeinsam Kaninchen züchten und jetzt kegeln wir nur noch. Das darf man benennen. Ihr dürft es selber auf Gemeinde übertragen. Auch als Christ und als Teil der weltweiten Leibes von Gott, als Gemeindemitglied, zeigt uns Gott ganz klar in seinem Wort die Regeln auf, die Statuten. Und es gibt eine Spannweite, da sind wir wieder bei dem Söckchen von 32 bis 42. Und Gott ist kein Spielverderber, der uns einengt, kein strenger, gnadenloser Gott, der nach Schema handelt, aber er ist ein Gott der Prinzipien, der Wahrheit und der Klarheit. Und die ist in seinem Wort überall zu finden. Er gibt uns Dinge vor. Über Familie, über Ehe. Wie hat Gemeinde auszusehen? Wie hat unser Zusammenleben auszusehen? Und er gibt uns die Dinge nicht vor, weil er uns etwas wegnehmen will. Oder weil er, wie ich schon sagte, ein Spielverderber ist. Sondern weil er weiß, was es mit uns macht, wenn wir diese negativen Dinge ausleben. Welches die Folgen sind. Und das möchte er uns als liebender Vater ersparen. Gott ist voller Liebe und Verständnis, voller Güte, aber er ist kein Stretchsöckchen, was man sich so dehnen kann, wie man das möchte. Und das muss in unserer Einheit auch im Mittelpunkt sein. Matthias hat letzte Woche in seiner Predigt gesagt, Einheit ist nicht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und das stimmt. Einheit ist, wenn wir uns gemeinsam an diese Richtlinien halten, die Gott uns in seinem Wort gibt. Und dann geht es uns gut. Und wenn das über längere Zeit nicht passt, beidseitig, der Einzelne und die Gemeinschaft, dann dürfen und dann sollen wir auch prüfen, ob das noch im Mittelpunkt steht, was uns eint. Und das dürfen wir benennen. Nein, und das ist nicht hart, sondern das ist das, was die Einheit am Leben erhält. Und um sich in diesem guten Rahmen zu bewegen, ich spreche jetzt mal in erster Linie von Gemeinde, aber auch von Ehe und Familie und Freundschaft, brauchen wir Gottes Geist. Wir brauchen seine Weisheit, seine Führung, seine Liebe, seine Nachsicht, seine Langmut, auch sein großes Herz und Humor. Und das waren die Predigten der Wochen vorher hier im Jesuszentrum, wo es um den Geist Gottes ging. Sehr hörenswerte Botschaften um den Geist Gottes. Das ist eine Herausforderung, aber das ist nicht unmöglich. Mit Gottes Geist ist das gut zu schaffen, wirklich die Einheit zu bewahren, im Kleinen wie im Großen. Und ich möchte euch alle, die ihr zuhört, ermutigen, mal nachzudenken, ob ihr Teil einer Einheit seid, ob ihr Teil der Einheit der Christen seid und ob ihr die Statuten wirklich kennt, nach denen ihr lebt. Ob ihr sagen könnt, das ist ein Geist, ein Gott, ein Herr, ein Glaube. Ich möchte euch darin ermutigen, das soll keinen Druck machen, aber so richtig Ansporn geben, wie lebe ich diesen Teil, der ich in einer Einheit oder in unserer Einheit bin. Fangt an in eurer Ehe, in euren Beziehungen, in euren Freundschaften. Und ich kann nur sagen, für mich ist ein Teil einer Einheit zu sein, etwas ganz Großes. Es ist was ganz Kostbares und es macht eine ganz große Lebensqualität aus, ein Teil einer funktionierenden Einheit zu sein. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin so ein Teil nicht, ich kenne auch die Einheit unter Christen nicht, ich gehöre nicht in die Familie Gottes, ich gehöre nicht an diesen Leib Christi, dann kann das heute ein Tag sein, wo du einen Start machst. Vielleicht kommt es dir komisch vor, alleine für dich zu beten, alleine in den leeren Raum reinzusprechen, aber Gott hört jedes Gebet. Und ich werde jetzt ein Gebet beten und wenn du möchtest, kannst du es zu deinem Gebet machen und mitbeten. Wenn nicht, betest du später. Wichtig ist, dass du einfach Kontakt aufnimmst zu unserem großen Gott und sagst, hier bin ich und ich will ein Teil werden von der weltweiten Gemeinde von Gott. Vater im Himmel, im Glauben komme ich heute im Gebet zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich kennst und mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will heute starten in ein Leben mit dir. Schenke mir deinen Geist und mach mich zu deinem Kind. Übernimm du die Leitung in meinem Leben. Amen. Ich möchte auch noch einen Segen aussprechen über euch und für euch und für die kommende Woche einfach beten. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du uns so sehr liebst und uns jeden so unterschiedlich gut geschaffen hast. Danke, dass wir trotzdem ein Teil an deinem Leib sein dürfen. Und so spreche ich jetzt Segen aus über jedem, der zuhört, über jedem, der zugehört hat, dass etwas, ein kleiner Teil ins Herz fällt und nachwirkt, dass du, Geist Gottes, zum Zug kommst, dass du veränderst, aufbaust, korrigierst. Danke dafür. Und so spreche ich aus, dass Gott, Gottes Segen über dir ist in dieser Woche und neben dir und hinter dir. Sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.